Ja, liebe Geschwister, dieses Lied kann mitnehmen, ja? Wenn wir das mitverfolgen, Jesus ruft, es ist vollbracht. Ja, und darum geht es, das, was Jesus vollbracht ist, das ist unser Leben. Und dann könnte man fragen, und wie leben wir darin, was er für uns vollbracht hat? Das Thema wurde ja schon genannt, Abendmahl, TÜV. Mir hat das sehr gefallen. Abendmahl ist auch eine Tür. Ja, wer zum Abendmahl oder kommt und teilnimmt, der ist durch eine Tür gegangen. Eine Tür des Glaubens. Wenn man beobachtet, wie am Abendmahl teilgenommen wird, dann merkt man, und auch die Äußerungen, die dann manchmal so man hört, dass manche am Abendmahl oder im Abendmahl etwas Mystisches sehen. Also das ist in vielen anderen Glaubensrichtungen auch so. Das Abendmahl, das ist etwas Mystisches. Wir wissen von der katholischen Kirche sowieso, aber auch bei uns, die wir als Baptisten uns bezeichnen. Und die anderen sind irgendwie gleichgültig zum Abendmahl, vielleicht sogar etwas Verachtung an der Bedeutung gehen sie ran. Wisst ihr, wir Christen sind auf dieser Erde auf eine Durchreise. Wir sind hier zeitlich. Das wird eine Zeit sein und dann werden wir auf eine veränderte Erde erstmal 1000 Jahre leben und dann werden wir auf eine neue Erde und in einem Himmel leben. Wie lange? Alle Ewigkeit. So, und diese Zeit, die wir hier leben, die ist sehr ausschlaggebend für das, was die 1000 Jahre betrifft und was die Ewigkeit betrifft. Und das Abendmahl ist, wie ich das benannt habe, so ein bisschen wie ein TÜV für uns. Sicher so, Auto müssen wir jede 2 Jahre einmal zum TÜV bringen, der checkt durch, damit wir sicher weiterfahren können. Ja? Das ist ja der Sinn des TÜVs. Abendmahl könnte irgendwo auch so betrachtet werden. Damit diese Reise zum Ziel oder ans Ziel gut geht, ist es wichtig, vielleicht auch so, wie wenn wir auf eine Reise uns vorbereiten, dann machen wir so eine Checkliste, damit wir nichts vergessen und dann hacken wir ab. Das habe ich eingepackt, das habe ich vorbereitet, daran habe ich gedacht. Manche Leute kommen am Ziel an, haben die Kreditkarte nicht, können nicht weiterfahren, müssen Taxi nehmen. Ihr wisst, worüber ich rede. Ja, eine kleine Sache, so ein Kärtchen vergessen. So, wer stellt für uns die Checkliste auf? Das hat unser Herr Jesus Christus und im großen Teil der Apostel, der Baumeister der Gemeinde, der Apostel Paulus gemacht. Die haben dafür gesorgt, dass uns das vor Augen gehalten wird, wie wir in diesem Leben und besonders auch zum Abendmahl eingestellt sind. Und jetzt habe ich 7 Fragen, einfach so zum Nachdenken, 7 Fragen, die wir dann im Laufe der Textlesung dann betrachten werden. Ist das Abendmahl ein Gebot des Herrn Jesu Christi? 2. Sinn und Bedeutung des Abendmahls wollen wir betrachten. Gibt es Anforderungen an die Teilnehmer? Ist die Teilnahme am Abendmahl an Bedingungen geknüpft? Hat das Konsequenzen, wenn man sorglos, unwürdig am Abendmahl teilnimmt? Wer trägt die Verantwortung für die richtige Teilnahme am Abendmahl? Und die letzte Frage, die wir uns stellen wollen, jeder selbst. Was bringt mir die richtige Haltung und Teilnahme am Abendmahl? Das Abendmahl, ein Gebot des Herrn Jesu Christi, das sagt zumindest Apostel Paulus so. 1. Korinther 11, 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und brach und sprach. Und dann spricht er, was sie zu tun haben. Aber die erste Gedanken sind, ich habe von dem Herrn empfangen. War Apostel Paulus bei dem letzten Abendmahl dabei? Nein, da wollte er gar nicht dabei sein. Da hat er ganz anderes im Sinn. Aber der Herr hat ihm das gestattet, dass er ihm persönlich begegnen durfte. Und später, wo er in die Wüste geht, um nicht sich mit Menschen zu beraten, nicht mit Fleisch und Blut, wie er das bezeichnet, sondern von dem Herrn empfängt er dann die Grundlage des neuen Evangeliums. Und er weiß, er sagt hier, er hat es vom Herrn empfangen und er überliefert es, genauso wie der Herr es ihm gesagt hat. Und dann weiter sehen wir, was sagt denn der Herr? Und hier sehen wir die Grundlagen schon bei dem Abendmahl, als Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl hielt, dann hat er ihnen das genau gesagt. Und das, was er da gesagt hat, ist nicht einfach so Floskel, ja, das sage ich mal, damit wir überhaupt das Abendmahl feiern. Nein, da sind Bestimmungen, da sind Grundsätze, da sind Grundlagen, die Jesus Christus gelegt hat, wie man an das Abendmahl herangehen soll und wie man teilnehmen darf. Er spricht dann weiter, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann weiter ist das gleiche auch der Kelch nach dem Mahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir merken hier, hier sind einige Sachen. Erstmal sagt er, nehmt es. Sie sollen das nicht nur halten, nicht betrachten, nicht einfach so vielleicht mystisch das aufnehmen. Sie sollen das in sich nehmen, kauen. Das soll in ihrem Inneren zu ihrem Eigen werden. Das wird ja betont, besonders in Johannes 6. Und wo Jesus dann sagt, wer mein Fleisch nicht essen wird und mein Blut nicht trinken wird, dann gab das Anstoß bei einigen seiner Jünger. Und die hielten daran fest, aber Jesus hat sich nicht verbessert, nicht verändert. Und als sie gingen, hat er die Jünger gefragt, wollt ihr auch gehen? Denn das ist das Wesen von unserem Herrn Jesus Christus. Er sagt, wenn ihr mich nicht in eurem Herzen, in euren Gedanken, in eurem Wesen aufnimmt, wie ihr die Speise aufnimmt, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Das ist so, wie Jesus das Abendmahl auch versteht und die Teilnahme. Hier sehen wir, das wird für euch gebrochen, sagt er. Das ist mein Leib. Der wird für euch gebrochen. Die Erlösung konnte nur dadurch passieren, dass Jesus Christus sich hingab. Man hatte mit ihm gemacht nach menschlicher Art und Weise. So, weil sie in Sünden waren. Und für diese Sünde, genau für die Sünde, die wir sonst getan haben, aber auch die geschehen sind in der Misshandlung Jesu, für die musste er gerade sterben, damit wir Vergebung bekommen. Er möchte uns die Vergebung schenken. Und dann sagt er, dies, daran sollen wir denken. Dies ist mein Leib für euch gebrochen. Daran sollen wir denken. Das Abendmahl erinnert uns, dass Jesus Christus für uns so sterben musste, so leiden musste. Und er sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Hier sehen wir auch den Sinn, die Bedeutung des Abendmahls. Hier ist auch eine Aufforderung dabei. Das sollen wir tun zu seinem Gedächtnis, damit wir an ihm denken, nicht einfach so pauschal. Ja, Jesus war ein wunderbarer Mensch, er war einer, der geheilt hat, der Wunder getan hat. Nein, Jesus Christus ist der Messias, der auf diese besondere Art uns erlöst hat. Daran sollen wir denken. Und dann sagt er, dass auch mit dem Kelch das Gleiche soll getan werden. Aber hier kommt eine Bedeutung hinzu. Es ist der neue Bund in meinem Blut. Also Jesus sagt, dieser Kelch, den wir trinken, der erinnert uns daran, dass Jesus in seinem Kommen auf dieser Erde und in dem Sterben, in diesem Kreuzestod, etwas Besonderes für uns getan hat. Er hat darin, im Vergießen seines Blutes, hat er einen Bund geschlossen. Wisst ihr, das war für die Juden, für die Israeliten eigentlich nichts Neues, Bund, von dem Bund zu sprechen und dass ein Bund geschlossen wird. Denn Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, er hat mit den weiteren Vätern einen Bund geschlossen und hier hat Jesus Christus einen Bund geschlossen. Was unterscheidet denn jene Bündnisse? die geschlossen wurden von dem, den Jesus schließt. Wisst ihr, dort vergossen Tiere ihr Blut. Und Gott gab ein Versprechen. Übrigens, diese Versprechen waren immer einseitig. Der Mensch war nicht sozusagen beteiligt, auch ein Versprechen geben zu müssen. Gott hat seiner Seite das Versprechen gegeben, ohne dass der Mensch sozusagen ja, auch ein Schwur oder ein Versprechen abgegeben hat. Gott wollte, dass der Mensch es nur annimmt und dann ist er in diesem Bund eingeschlossen. Und jetzt wird aber ein neuer Bund geschlossen. Dieses Wort neuer Bund bedeutet, das ist nicht das Gleiche. Das ist keine Wiederholung, die immer wieder schon passiert war. Dieser Bund, der ist neu. Dieser Bund ist ein Bund der Gnade. Jene Bünde, die haben eine andere Grundlage gehabt. Dieser Bund, das ist der Bund der Gnade, wo Jesus Christus sagt, jeder, der zu mir kommt, wir kennen doch alle Johannes 3,16, da wird das klar gesagt, dass alle, die zu ihm kommen, sollen nicht verloren gehen, sie sollen gerettet werden. Aber man muss zu ihm kommen. Und dann wird wieder, dies tut, so oft er trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und hier sehen wir schon, dass die Einstellung zu dem Einnahmen des Abendmahls geknüpft ist an einem Sinn, den wir in uns vor Augen führen sollen. Und wir sollen dies zum Gedächtnis machen, nicht an irgendwas, an dem, der dieses Ganze vollbracht hat, der sein Leib hat zerbrechen lassen, der sein Blut vergossen hat, damit wir in seinen Bund hineingenommen werden. Sind wir in diesen Bund hineingegangen? Ich könnte jetzt antworten. Sind wir hineingegangen? Haben wir Gott auch mal ein Versprechen gegeben? Alle die, die Taufe angenommen haben, die sind in den Bund eingegangen. Halten wir unsere Versprechen? Wäre schlecht, wenn nicht, ja? Gott hat keinen Gefallen an denen, die ihr Wort nicht halten. 2. Timotheus 2,8, haltet im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Das sagt Paulus seinem Jünger Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Hier, der sagt, der aus den Toten auferstanden ist, im Vers 26, wir lesen hier den Abschnitt 1. Korinther 11, jetzt Vers 26, daher gehen wir weiter, und dann sagt er, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Einmal ist hier gesagt, dass wir das verkündigen, den Tod des Herrn, bis er kommt. Aber mir ist diesmal aufgefallen, er sagt nicht, ihr verkündet die Auferstehung, sondern ihr verkündet den Tod. Dass Jesus Christus auferstanden ist, kommt ja aus den nächsten drei Worten raus, bis er kommt. Also er kommt, ist er auferstanden. Aber jetzt geht es darum, dass der Tod Jesu Christi die große Bedeutung und die Lösung für uns hat. Ist der Tod, Jesu Tod, ist unsere Rettung, oder? Wenn Jesus nicht gestorben hätten wir dann eine Errettung, eine Erlösung haben können, aus Gnade meine ich. Unmöglich. Und das wollte man ja, und das will man ja auch immer wieder noch irgendwie streitig machen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Wäre er tot geblieben, dann wären wir heute eigentlich nicht eine christliche Gemeinde hier. Unmöglich. Aber er ist gestorben, damit wir leben. Und er ist auferstanden, der Herr hat ihn auferstehen lassen. Nächster Punkt, ist die Teilnahme am Abendmahl an Bedingungen geknüpft? 1. Korinther 11, 28 lese ich jetzt. Ich ziehe einen Vers vor. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Apostel Paulus fordert die Menschen auf, die so wie wir in der Gemeinde sind, wenn wir das Abendmahl feiern und daran teilnehmen wollen, denn sollen wir uns selbst prüfen und dann dürfen wir vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Und jetzt will ich den nächsten Punkt betrachten, dann nehme ich dann den 27 und 28 der Verse 2 zusammen. Und die Frage war ja, hat es Konsequenzen, wenn man sorglos oder unwürdig am Abendmahl oder Herrenmahl teilnimmt? Diese Begriffe tauschen sich ja aus. Und wir lesen hier, Vers 27 und danach 29. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Wir sehen hier, hier ist zweimal von dem Leib des Herrn gesprochen. Und vielleicht kann das uns ein bisschen schwierig jetzt werden. Wie müssen wir den Leib des Herrn unterscheiden? Was ist denn der Leib des Herrn? Ja, diese Fragen können auftauchen. Ich werde gleich darauf noch eingehen. Aber wer hat sich hier steht auch darum, wer unwürdig das Brot nimmt und isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Also hier kann man sich schuldig machen, wenn man es nicht richtig macht. Und weiter ist ja dann, wer unwürdig ist. Wisst ihr, in dem gleichen 1. Korinther, ein Kapitel früher, 1. Korinther 10, 16, da erklärt Jesus den Korinthern, die so unachtsam mit ihrem Leben umgingen und die auch so zum Gottesdienst gingen, das Opferfleisch also aßen, das war ja nicht das Schlimmste für ihn, dass sie an den Götzendiensten teilnahmen. Das war ja das Schwierige. Und dann sagt er ihnen, dass das nicht geht. Wir können das lesen aus 1. Korinther 10, ich lese von 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir viele ein Leib. Und hier kommt er zum Ausdruck. Er sagt, wir alle, die wir zu Jesus Christus gehören, die wir die Gemeinde sind, wir sind der Leib Christi. So, und jetzt ist interessant die Frage, wenn wir jetzt zu unseren Versen zurückgehen, wer unwürdig dieses Brot isst und Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Wie ist dieses, hängt das Ganze zusammen? Wisst ihr, als Paulus auf den Wege nach Damaskus die Christen verfolgte, welche Frage stellt Jesus ihn? Warum verfolgst du mich? Hat Saulus Jesus verfolgt? Er fragt gleich danach, wer bist du? Ihm war das unverständlich. Wieso sagst du, dass ich dich verfolge? Ich verfolge hier diese verrückte Christen. Er sagt, du verfolgst mich. Versteht ihr? Wenn wir die Gemeinde antasten, wenn wir einen von dem Leib Christi antasten, tasten wir Jesus Christus an. So, wenn wir in diesem Zusammenhang die Verse 27 und 29 lesen, dann wissen wir, welche Verantwortung wir gegeneinander und füreinander haben. Und wenn wir beim Abendmahl sind und uns nicht gegenseitig vertragen können, dann ist es wohl schwierig. Dann stehen wir in Schwierigkeiten. Ich lese nochmal die 1. Korinther 10, 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Ich glaube, dieses sollte uns sehr tief in die Herzen gehen. Denn das ist die Bedeutung der Beziehungen des Leibes Christus und den Mitgliedern der Gemeinde. Das lässt sich nicht trennen, das ist so klar gesagt, das lässt sich nicht trennen oder auch wegleugnen. Und dann im Vers 30 sagt er, deshalb sind unter euch viele Schwachen und Kranken und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das bezieht sich auf die Verse 27, 29. Unwürdig, wenn wir an dem Abendmahl gehen. Deshalb sind unter euch viele Schwachen und Kranken und beträchtliche Zahl sind entschlafen. Mit dem Entschlafen wissen wir ja, das ist nicht schlafen gehen. Die Bibel sagt, entschlafen, das ist aufgehört zu leben, gestorben. So bezeichnet es die Bibel, so kennen wir diesen Ausdruck davon. Also, wenn wir den Vers jetzt betrachten, den 30., dann sehen wir, der falsche Umgang oder unwürdiger Umgang mit dem Abendmahl kann Folgen für uns haben, gesundheitlich, andererseits und wenn das wahrscheinlich auch, so wie er sagt, einige sind entschlafen. Nächster Punkt, wer trägt die Verantwortung für die richtige Teilnahme am Abendmahl? Das wird auch erklärt. Vers 31, Korinther 11, 31, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Also stehen wir in Pflicht, uns selbst zu prüfen, aber diese Prüfung soll gründlich sein. Wir sollen mit uns selbst ins Gericht gehen, weil so steht es ja. Wenn wir uns selbst richteten, würden wir vom Herrn, wisst ihr, wenn wir uns selbst richtig checken, prüfen, dann muss der Herr das nicht mehr machen. Er hat uns alles gegeben, wir haben ein Gewissen, wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und wenn wir den zulassen, diesen zwei Organen in uns, dann wird wohl eine Prüfung möglich sein. Und er sagt, wenn ihr das macht, dann wird der Herr euch nicht richten. In Beziehung zum Abendmahl. Das hat mit der Zukunft jetzt erstmal nichts zu tun. Aber in Beziehung zum Abendmahl. Und er sagt, aber wir werden vom Herrn gerichtet. Das heißt, der Herr kann an unser Herz klopfen. Er kann uns mahnen und er sagt, das tut er. So werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Der Herr will nicht, dass wir seine Kinder durch unseren unachtsamen Wandeln und in Bezug besonders auch aufs Abendmahl, dass wir für die Ewigkeit verloren gehen. Er möchte, dass wir als seine Kinder bei ihm bleiben und leben. Jesus sagt dazu auch ganz interessant, Lukas 21, 34, habt Acht auf euch selbst, dass euer Herz nicht beschwert werde durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und jener Tag unversehens über euch komme. Jesus hat auch gewarnt. Wir können unachtsam werden, wir können falsch handeln, indem wir uns zu sehr in einigen Sachen hineinlassen. Und hier wird gesagt, Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens. Wir werden nicht tiefer darauf eingehen, wir haben ja noch Abendmahl, deshalb gehe ich allgemein den Text durch. Er sagt dann weiter, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf der ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und hier sagt er, macht er den ganzen Weg, die Breite des Weges. Hier stehen wir jetzt und einmal werden wir vor dem Herrn stehen. Steht im Text drin. Und er sagt, achtet jetzt, wie ihr lebt, damit es möglich wird, vor ihm zu stehen und nicht gerichtet zu werden. Vor dem Richterstuhl Christi, ja, da werden wir kommen. Aber dass wir da kommen als die eigene und wir kommen als seine Braut, und um vor ihm zu stehen. Darum wacht jederzeit und bittet. Zwei Sachen. Wachen, bitten, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, ja, diesem Rausch, der Trunkenheit, Sorgen, dieser Welt sich gleichstellen und so weiter, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir können es kurz fassen, gewürdigt werdet, vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Was bringt mir die richtige Haltung und Teilnahme am Abendmahl? 1. Johannes 2,28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wir merken, das war immer wieder das Thema, dass wir in diesem Leben, auf dieser Erde, nicht versäumen, noch verlieren, dass diese große Perle, die wir gefunden haben in Jesus Christus, diese Erlösung für die Ewigkeit, dass wir sie nicht für irgendwas einfach so vertauschen. Der Herr hat den Aposteln es ans Herz gelegt, dass sie es immer wieder erinnern und sagen. Das Verhalten eines Christen der Gegenwart wird sehr davon bestimmt sein, wie er seine Zukunft sieht und erleben möchte. Kann das sein? Ich sage es mal anders. Wie ich meine Zukunft erleben und sehen will, hängt davon ab, wie ich heute lebe. Das haben wir in diesem Sinne in der Hand. Matthäus 26, 29. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reiche meines Vaters. Das ist der letzte Vers, den ich lesen möchte. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass er an diesem Abendmahl von dem Wein des Weinstocks nicht mehr trinken wird, bis er nicht mit uns zusammen bei seinem Vater im Himmelreich wieder das Abendmahl halten wird. Und jetzt sehen wir die Verbindung. Er sagt, das Abendmahl hier hat eine Bedeutung, das wird dort auch stattfinden. Und jetzt ist eine Frage, wie werden wir es dort trinken? Zum Gedächtnis? Nein. Wer hier es zum Gedächtnis getrunken hat, wird es dort trinken in der lebendigen Gemeinschaft mit dem, der ihn erlöst hat. Und ich denke, das lohnt sich, dafür zu leben. Wenn wir Jesus Christus hier im Gedächtnis halten und nach seinen Geboten leben, dann werden wir auch in der Ewigkeit sein. Machen wir ein kurzes Fazit. Das richtige Verhalten zum Abendmahl hilft uns, das Ziel im Auge zu behalten und auch am Ziel anzukommen. Darf ich zwei Fragen stellen zum Schluss? Willst du als Braut und Pracht und Feierlichkeit vor deinem Heiland und Herrn stehen? Die Hochzeit ist immer so ein schöner Anlass. Die Braut, die wird sehr gekleidet. Das größte Merkmal oder die Aufmerksamkeit, die liegt nicht auf dem Bräutigam, sondern auf der Braut, weil sie sich schmückt und so weiter. Wisst ihr, das Bild ist das gleiche Bild, das zwischen Christus und der Gemeinde. Und davon wird viel gesprochen. Wenn wir dazu bereit sind, dann werden wir nicht, und das ist der zweite Punkt, werden wir nicht vor dem Richter als Verurteilte stehen müssen, nach unseren Worten, nach unserem Verhalten, nach unseren Werken. Der Herr segne uns, damit wir in die Gemeinschaft des Abendmahls sehr bewusst gehen. Aber wer die Gemeinschaft mit ihm hier nicht haben möchte oder irgendwie ignoriert beim Abendmahl, der ignoriert den Leib Christi. Das heißt, Jesus Christus persönlich, auch die Gemeinde. Deshalb lasst uns gemeinsam als Leib Christi in Ehrfurcht am Abendmahl teilnehmen, denn das ist für uns sehr wichtig. Amen.